Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pilch, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute gibt es wieder ein Börsen-Update mit aktuellen News. Unsere Zahl der Woche lautet 35,3%.
Unser Thema der Woche.
Ja, wir gehen heute insbesondere auf die jüngsten Entwicklungen in China ein, aber natürlich auch auf die Inflationsrate und was das Ganze für unsere Wirtschaft bedeutet. Und zu guter Letzt steht auch noch im Fokus die Automobilbranche, weil da hat sich auch einiges getan in den letzten Wochen. Aber kommen wir erstmal zur Inflation, weil da ja auch sich einiges getan hat jetzt im September. Sascha, wie ist denn im Moment die Inflationsrate hier in Deutschland? Was bedeutet das eigentlich hier für unsere Wirtschaft und auch für die Zinsen, gerade für die Häuslebauer in diesem Lande?
Ja.
Sind das da im Moment eher gute oder negative Nachrichten?
Erstmal gute Nachrichten. Also die Inflationsrate kommt zurück, also von 2,2% auf 1,8% in der Eurozone, in Deutschland von 1,9 auf 1,6. Das ist der niedrigste Stand seit Februar 2021, also tatsächlich das, was man sich ein Stück weit auch immer gewünscht hat. Und das zeigt natürlich erstmal ganz klar, dass jetzt auch die Unternehmen die Preise gar nicht mehr weiter erhöhen müssen. Also diese Sorgen um jetzt Energiepreise oder andere Preise, die massiv steigen, die schwinden halt immer mehr. Und das führt natürlich dazu, dass die Verbraucher auch wieder gefühlt mehr Geld im Portemonnaie haben. Ein bisschen verunsichert sind wegen der Krisen, die wir haben. Aber was den Geldbeutel betrifft, wird die Inflation jetzt zumindest ein Sorgenfaktor, der so ein bisschen an, ich sag mal, Schrecken verliert. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Zweitens, was auch gut ist an der Inflationsrate, ist, dass es der Europäischen Zentralbank mehr Spielraum verschafft, die Zinsen auch weiter zu senken. Also sinkende Inflationsraten zeigen einfach, das könnte die Wirtschaft weiter unterstützen. Also insgesamt sind das wirklich mal gute Nachrichten für die Wirtschaft, dass die Inflationsrate unter Druck kommt. Mhm. Ich möchte aber ein bisschen Wasser in den Wein gießen nochmal. Man muss sagen, es ist noch ein bisschen Sondereffekt dabei, weil natürlich die Inflationsrate wird ja immer gemessen ein Jahr später. Also man guckt sich bei diesen Inflationsdaten, die man halt hat, die Daten dann aus den September letzten Jahres an und vergleicht die mit dem September diesen Jahres in der Form. Und wir haben halt einige Sondereffekte gehabt, dass die Inflationsrate jetzt die nächsten Monate immer so weiter niedrig bleibt. Das ist eher unwahrscheinlich. Also wahrscheinlich werden wir auch mal wieder leicht steigende Inflationsraten haben. Das muss man fairerweise auch betrachten bei dieser Berechnung dabei. Aber insgesamt ist dieses Schreckgespenst, wir kriegen eine hohe Inflation, jetzt erstmal zumindest aus den Börsen heraus und auch aus der Wirtschaft heraus.
Ja, das auf jeden Fall. Und da vielleicht nochmal eine kurze Erklärung für diejenigen, die jetzt mit der Inflationsrate erstmal nicht ganz so viel anfangen können und auch, weil ich sagen muss, wenn ich das teilweise in Nachrichten sehe oder bei irgendwelchen Talkshows oder so, wird das oft aus meiner Sicht missverständlich dargestellt, weil nur, dass die Inflationsrate jetzt von 2,2 auf 1,8% gefallen ist, heißt eben nicht, dass wir jetzt plötzlich geringere Preise haben, sondern das heißt eben nur, dass der Anstieg der Preise die Dynamik nachgelassen hat. Also wir haben jetzt eben im September 2024 im Vergleich zum September 2023, das, was du auch eben auch schon gesagt hast, sind die Preise um 1,8% gestiegen. Und oft kommt das eben so rüber teilweise, als wenn die Preise gefallen wären, aber es ist eben nur diese Inflationsrate gefallen. Das vielleicht auch nochmal der Hinweis. Und auch die Energiepreise, die du angesprochen hast, die sind tatsächlich sogar gefallen. Und das ist genau dieser Sondereffekt. Da hatten wir jetzt im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 6%. Und da muss man eben sagen, die Energiepreise machen schon einen guten Teil des Warenkorbs aus, was aber auch ganz entscheidend ist. Für diesen Warenkorb sind die Dienstleistungspreise und die sind eben im Vergleich zum Vorjahr um 4% gestiegen. Das heißt, wir haben nicht in allen Bereichen jetzt irgendwie, dass wir sagen können, wir haben dieses Ziel der EZB erreicht, sondern in einzelnen Bereichen gibt es durchaus noch den Fall, dass die Preise weiter relativ stark steigen. Aber das, was du auch gesagt hast, viele Unternehmen haben jetzt nicht mehr so den starken Druck, die Preise weiter zu erhöhen, sondern da ist erstmal wieder so ein bisschen gemäßigtere Lage.
Ja gut, ich finde,
daran
sieht man auch so ein bisschen diese spannende Dynamik in der Wirtschaft mal wieder, weil die Dienstleistungspreise sind ja schwerpunktmäßig gestiegen, weil die Löhne gestiegen sind, weil Dienstleistungen basieren ja hauptsächlich aufgrund von Arbeit von Menschen, die was machen. Produktionsunternehmen, die basieren schwerpunktmäßig natürlich auf den Wirtschaftsgütern, also auf den Rohstoffpreisen oder auf den Energiepreisen jetzt. Und bei den Dienstleistungen sind es nur die Löhne hauptsächlich. Und da sieht man einfach, die Inflation war höher, Deswegen sind die Tarifabschlüsse ja nach oben gegangen, das hatten wir auch gesehen. Deswegen steigen sie ja natürlich auch ein Stück weit dann die Löhne. Das führt aber wieder dazu, dass in diesem Sektor die Preise wieder nach oben gehen. Das Gute daran ist, vielleicht nochmal als Ergänzung ist, dass wir nicht so eine Lohnpreisspirale haben. Weil es hätte ja passieren können, dass die Löhne steigen, die Rohstoffpreise weiter steigen und die Inflationsrate immer weiter nach oben geht und dann die nächste Lohnrunde noch heftiger ausfällt und wir dann in eine große Inflationsrate reinkommen. Und dieser Zyklus ist so ein bisschen gebrochen worden. Also deswegen ist das immer ganz wichtig, sich die verschiedenen Sektoren noch anzugucken, so wie du es ja schon geschildert hast auch, und zu sagen, ja, Energiepreise sinken, aber Löhne steigen und damit der Dienstleistungssektor. Aber trotzdem ist es momentan im guten Gleichgewicht. Also man muss fairerweise auch mal sagen, bei allen Geschimpfe, was wir über die Politik oder die Notenbanken oder Europa, warum wir machen wollen, also die Inflationsrate haben wir eigentlich ganz gut im Griff.
Ja, das auf jeden Fall. Und da kann man ja auch sagen, so wie der Ausblick, wie geht's weiter? Das eine ist dieser statistische Effekt, den du schon gesagt hast, der sich gegebenenfalls auch ein bisschen auflöst, sodass wir jetzt nicht nächsten Monat von 1,8 auf 1,3 oder so weiter zurückfallen, sondern schon wahrscheinlich eher sehen werden, dass die Inflationsrate sich irgendwie auf diesem Niveau erstmal einpendelt. Und da auch mal der Blick auf die Ölpreise, weil die eben ganz entscheidend sind, auch je nachdem, wie sich die Ölpreise entwickeln, das hat eben einen großen Einfluss. Und da haben wir natürlich jetzt auch gesehen, dass durch die Konflikte im Nahen Osten, gerade im Libanon jetzt auch, dass da die Ölpreise weiter angestiegen sind. Eigentlich in den letzten Monaten eher zurückgehende Ölpreise. Jetzt sehen wir eben, dass allein jetzt vom 1. Oktober an bis heute der Ölpreis mal eben von 70 auf 80 US-Dollar gestiegen ist. Und das ist schon ja auch immer erstmal so ein Zeichen, dass gegebenenfalls die Inflationsrate da auch nicht weiter zurückgeht. Also an dieser Stelle sieht man da zumindest auch diese Entwicklung. Genau, ansonsten, Sascha, haben wir natürlich auch aus China neue Nachrichten. China natürlich auch ganz entscheidend für die Weltwirtschaft und da auch in den letzten Monaten immer wieder die Sorge gewesen, wie entwickelt sich diese wichtige Wirtschaftsnation und gerade natürlich auch für unsere hiesigen Unternehmen sehr entscheidend, die dahin exportieren oder zum Teil auch ihre Produktionsstätten nach China verlegt haben. Wie ist denn im Moment in China die Lage? Was gab es da in letzter Zeit für Nachrichten?
Also in China geht die Party richtig los, kann man nicht anders sagen. Und zwar hat die chinesische Regierung angekündigt, nochmal fiskalpolitische und geldpolitische Maßnahmen zu machen und zwar richtig groß, im großen Stil. Und das hat dazu geführt, dass die letzten zwei Wochen die Aktienmärkte erstmal hausiert sind. Interessanterweise auch natürlich jetzt alles, was in China passiert, also die Firmen, die dort von profitieren. Also man hat da so ein bisschen die Hoffnung, dass die chinesische Wirtschaft aus ihrem Tal der Tränen mal rauskommt, wobei Tal der Tränen, ich glaube, bei den Wachstumsraten davon träumt Europa ja oder Deutschland nochmal ganz massiv. Wenn wir da wären, wären wir, glaube ich, ganz glücklich. Aber für chinesische Verhältnisse dieses sehr niedrige Wachstum, dass das mal ein bisschen rauskommt. Aber es hat so ein bisschen eine Euphoriewelle in der Welt ausgelöst. Interessanterweise auch gerade in ganz vielen Branchen, wo man vielleicht gar nicht so drauf kommen würde. Also zum einen natürlich das Thema Elektromobilität in China, die Aktien sehr gut gelaufen, Technologieaktien in China sind sehr gut gelaufen. Aber wenn man mal über den Tellerrand guckt, sind es zum Beispiel auch die Glücksspielaktien gewesen, die durch die Decke gegangen sind. Mhm. Also insbesondere die ganzen Casinos in Macau, beziehungsweise auch in Las Vegas, also zum Beispiel sowas wie Wynn oder ist eine große Firma in der, oder Sands, das sind so zwei große Casino-Ketten, die sind durch die Decke gegangen. Warum? Ja, die Chinesen, wenn sie Geld ausgeben, gehen gerne ins Glücksspiel und gehen dann gerne in die Casinos. Und davon hat sich dann der Aktienmarkt versprochen, dass das sehr, sehr gut läuft. Deswegen die Aktien eine richtige Rallye hingelegt. Und die zweite Branche, die richtig massiv nach oben gegangen ist, sind die Luxusaktien. Also sowas wie LVMH zum Beispiel ist eine Zeit lang gut nach oben gegangen. Da gehört ja zum Beispiel Gucci mit dazu, ist sehr gut nach oben gegangen. Aber auch so wie Hugo Boss und solche Firmen, die sind sehr, sehr gut gelaufen, weil die Chinesen kaufen sehr gerne luxuriöse Güter. Ja gut, jetzt ist ein bisschen Wasser in den Wein gegossen, gerade wenn wir über die heutige Folge sprechen, weil heute Morgen gab es dann nochmal so ein bisschen die Hoffnung, dass noch ein paar mehr Maßnahmen beschlossen wurden. Ja, die wurden nicht beschlossen, deswegen ist der Aktienmarkt erstmal eingebrochen, aber insgesamt sieht die ganze Kette bei China erstmal auf grün aus und irgendwie setzen momentan ganz, ganz viele Menschen da drauf, dass die chinesischen Aktienmärkte die nächsten Wochen erstmal ganz gut weiterlaufen werden und auch die chinesische Wirtschaft sehr gut laufen wird.
Ja, da auf jeden Fall sehr spannend und ereignisreich diese Nachrichten, die haben eben dazu geführt, dass an den Aktienmärkten ordentlich was los war. Da auch nochmal so der Blick in die Zukunft, wie wird sich voraussichtlich die chinesische Wirtschaft entwickeln. Da haben wir eben den Internationalen Währungsfonds, der da Prognosen aufstellt. Der rechnet für das Folgejahr, also für 2025, mit einem Wachstum von 4,5%. Also durchaus positiv. Ist natürlich nicht vergleichbar mit den Wachstumsraten, die wir jahrelang aus China von 6-8% gesehen haben, aber die haben ja mittlerweile auch eine Größe erreicht als zweitgrößte Volkswirtschaft, beziehungsweise teilweise ja sogar, je nachdem, welche Rechnung man nimmt, vor den USA schon, sodass da das Wachstum natürlich sehr gut tut für die Weltwirtschaft. Und in den Jahren danach soll sich das Wirtschaftswachstum dann langsam abschwächen, und zwar bis auf 3,3% bis zum Jahr 2029. Also, dass wir eben in den Zwischenjahren zwischen 4,5 und 3,3% Wachstum sehen. Und das ist zumindest erstmal ein ganz positives Zeichen, dass das Wachstumswunder da jetzt nicht ganz abgeklemmt wird, sondern auch die Unternehmen sich weiterhin auf eine wachsende Wirtschaft verlassen können. Dann an dieser Stelle einmal den Schwenk.
Das Börsenwetter.
Und ja, jetzt ist genau die Frage, wie hat sich eigentlich der chinesische Leitindex entwickelt? Wir haben es gerade schon angesprochen, dass da ordentlich Bewegung drin war. Wenn ich jetzt mal eben schaue, seit Jahresanfang liegt der CSI 300 Index, also in Shanghai gelistete Aktien, rund 26% vorn, während hier im Eurostoxx wir bei ungefähr 10% liegen, in den USA S&P 500 bei 20%. Da sieht man eben, mit einem Schwung hat der chinesische Index da plötzlich die beste Performance year to date, obwohl er vorher sogar im Minus lag, wenn wir noch mal Mitte September schauen. Das war jetzt schon eine beeindruckende Entwicklung in den letzten Tagen, mal eben 30% in wenigen Tagen gemacht. Schon sehr beeindruckend. Ansonsten, Sascha, wie läuft es im Moment so am Aktienmarkt und was gibt es im Moment so für Themen, die bedeutend sind?
Ich würde noch mal eine Sache ganz gerne ergänzen wollen, weil das ist noch mal so ein Fun-Fact, gerade aus der chinesischen Börse, gerade aktuell.
Ja.
Die ganzen Broker in China haben momentan ein 24-Stunden-System eingeführt. Also das heißt, die ganzen Investoren können dort 24 Stunden am Tag quasi Konten eröffnen, weil die haben momentan einen so massiven Ansturm von chinesischen Investoren, die jetzt erst einmal ein Depot eröffnen wollen und jetzt anfangen wollen, Aktien zu kaufen, dass sie das gar nicht während der regulären Öffnungszeiten hinbekommen. Also interessant, die Chinesen wollen da tatsächlich auch in den eigenen Aktienmarkt ganz massiv investieren, und da ist momentan ein richtiger Run drauf. Das fand ich bloß ganz interessant. Gibt es auch momentan im Internet richtig nette Videos, wo man sieht, wie denn so ein Broker quasi so gerade bestürmt wird von ganz vielen Kunden, die da alle rein wollen, Depot eröffnen wollen. Das erinnert so ein bisschen an die Videos von Black Friday, wo alle unbedingt dann ihre Schnäppchen kaufen wollen. Das ist so ein bisschen da auch momentan in China der Fall. Also ein bisschen verrückt wieder die ganze Welt, aber zeigt natürlich, dass da eine sehr, sehr große Dynamik ist.
Was haben wir sonst so an Dynamiken im Moment, oder was ist allgemein? So, da werden ja auch in Deutschland beispielsweise im DAX im recht positiven September beispielsweise plus 2%, obwohl da gerade die Monate August, September sonst immer eher schlechte Börsenmonate sind. Was würdest du sagen, sind im Moment die positiven Stimmungsindikatoren, die die Aktienmärkte weitertragen?
Ja, also insgesamt sind es natürlich die Zinsen, ne? Also ganz klar, weil am Ende sind wir jetzt wirklich auf so einen Senkungspfad unterwegs. Das ist so ein bisschen so der Faktor dabei. Ansonsten, so ein bisschen Katerstimmung haben wir in Deutschland immer noch. Also man muss ja fairerweise sagen, also bei 2,2% im September, das ist ja schon nicht schlecht. Und auch der DAX hat ja auch Höchststände markiert, auch das ist nicht schlecht. Aber wir haben bei Weitem nicht die Dynamik, die andere Börsen der Welt haben. Und das ist natürlich auch so ein ganz bisschen ausgebremst natürlich von den großen Sektor Automobil. Ich meine, da herrscht ja momentan absolute Katerstimmung hier in Deutschland, weil irgendwie haben wir nicht so einen wirklichen Plan, wie wir jetzt aktuell mit der Konkurrenz umgehen wollen. Jetzt will man auch nicht unbedingt, dass man Zölle auf chinesische Autos in der Form führt, weil man hat so ein bisschen Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Deswegen hatte Deutschland ja auch dagegen gestimmt, aber die Zölle sind ja trotzdem durchgegangen durch das Europaparlament, aber irgendwie ist so ein bisschen das so ein bisschen der Faktor, der da so ein bisschen blockiert und so ein bisschen die Euphorie, zumindest in Deutschland, auch in Europa insgesamt so ein bisschen dämpft.
Ja, und da können wir auch an der Stelle unsere Zahl der Woche auflösen. Und zwar hast du schon gerade die Zölle angesprochen, die das EU-Parlament bzw. die EU-Kommission verabschiedet hat. Und zwar, wenn es jetzt kein, man muss immer natürlich den Vorbehalt sagen, es ist jetzt noch ein bisschen Zeit, ein paar Wochen bis November. Wenn die EU jetzt keine Einigung mehr mit China findet, dann werden diese Zölle eben eingeführt, bis zu 35,3%, die eben nochmal als Zoll quasi oben drauf kommen. Da muss man eben sagen, das trifft die deutschen oder auch die europäischen Hersteller auch in mehrfacher Weise. Einmal eben, weil dann natürlich auch eine Gegenreaktion droht, also die chinesischen Zollbehörden sozusagen da auch Zölle verhängen und dann die Exporte nach China teurer werden und dadurch die Wettbewerbssituation geschwächt wird. Andererseits produzieren mittlerweile aber auch eben viele deutsche, europäische Unternehmen in China und importieren die dann in die Europäische Union. Und auch für diese Autos von europäischen Anbietern fallen eben genauso Zölle an. Zwar nicht mit den 35%, aber hatte ich zumindest herausgefunden, mit den 21%. Sodass man da eben sagen muss, ja, in doppelter Hinsicht jetzt nicht unbedingt gut, weshalb Deutschland, das ist auch gerade angesprochen, sich dagegen ausgesprochen hatte. Ich glaube, mit 3-4 anderen Ländern, aber eben die Mehrheit der europäischen Länder dafür gestimmt hat. Das ist schon durchaus problematisch, weil China ja auch ein wichtiger Markt ist. Wie wichtig würdest du einschätzen, ist jetzt dieser Markt für China oder hast du da noch ein paar Zahlen für uns, Sascha?
Meinst du jetzt, worauf bezogen ist, auf den Automobilsektor oder was meintest du jetzt?
Genau, ich meine, wie wichtig ist sozusagen der chinesische Markt auch für die deutschen Automobilhersteller, weil das ist ja immer so die Frage, ne, warum stöhnen immer alle im Moment oder warum ist die Krise gerade so da und warum sind da die chinesischen Hersteller plötzlich so eine große Konkurrenz. Wie würdest du da im Moment so die Wettbewerbssituation einschätzen?
Also momentan noch nicht so groß. Also am Ende sind es nach wie vor, hat China natürlich auch noch mal Probleme, diese Lieferketten massiv in den Bereich reinzubekommen. Mhm. Wir haben ja auch so ein bisschen so diese Bilder gesehen, jetzt gerade von BYD, die jetzt ihre Autos jetzt nicht so schnell abladen können. Und wir haben noch kein Vertriebsnetz. Das ist auch nicht unwichtig, weil Autos sind ja doch noch ein sehr emotionales Thema, auch in Europa. Aber die kommen halt. Ne? Also die werden wichtiger und mächtiger auch am deutschen Markt. Selbst mit den Zöllen wird das nicht verhindern, dass die Chinesen jetzt ihre Autos hier verkaufen, weil selbst mit den Zöllen sind die immer noch relativ günstig im Vergleich zu vielen, insbesondere deutschen Automobilen, was das Thema betrifft. Also deswegen kann ich einfach nur sagen, wir haben ein bisschen Zeit, uns anzupassen als deutsche Automobilindustrie, wenn man das so betrachtet, aber wir müssen damit rechnen, dass die Chinesen immer wichtiger werden und wir wahrscheinlich bald sehr viele chinesische Autos auf den europäischen Straßen sehen werden. Ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also ich finde ehrlich gesagt immer diese Diskussion mit Zöllen. Ich bin absolut kein Fan von Zöllen. Ich halte das für absolut falsch. Man kann das auch volkswirtschaftlich meiner Meinung nach auch immer sehr gut zeigen, dass man damit eigentlich eher Wohlstandsverlust generiert als Gewinn. Mhm. Weil am Ende, was du ja auch schon gesagt hast, führt es dazu, dass jetzt gegebenenfalls Gegenreaktionen, zum Beispiel Weinbrand, wird jetzt in China teurer. Okay, ob das jetzt so schlimm ist für die Welt, aber für die Franzosen ist es nicht so toll, die ja doch relativ viel nach China exportieren. Also es ist immer so ein bisschen so, ich ärgere dich, du ärgerst mich, ich ärgere dich. Also ein blödes Spiel, was sich da vorne bringt. Und am Ende wird es teurer für die Verbraucher. Und eigentlich wollen wir ja doch auch ganz gerne günstige Autos irgendwie haben. Also und am besten auch günstige Elektroautos. Und China wäre ja sicherlich eine Möglichkeit, das in der Form auch voranzutreiben. Also sicherlich müssen wir unseren Automobilsektor schützen, aber so ein bisschen müssen die auch ihre Hausaufgaben machen. Also meiner Meinung nach ist das jetzt nicht der beste Fall, den wir da haben. China ist ein signifikanter Konkurrent im Automarkt und sicherlich werden wir tatsächlich in Zukunft auch da eine ganze Menge sehen. Deswegen läuft es ja auch nicht so rund. Und deswegen, glaube ich, hat der eine oder andere Chef bei den Automobilherstellern momentan auch eine schlaflose Nacht.
Okay. Ja, und ansonsten nochmal kurz der Blick auf den chinesischen Automarkt, der ja auch immer als sehr bedeutend gilt. Da muss man eben auch sagen, nicht nur hier in Europa oder in Deutschland sind die chinesischen Anbieter eine Konkurrenz, sondern auch eben auf dem chinesischen Markt, dass immer mehr Chinesen da dann doch lieber das heimische oder das Auto von dem heimischen Unternehmen kaufen. Du hast ja gerade schon BYD angesprochen, die eben wirklich ja sprunghaft quasi angestiegen sind. Da die BYD hatte 2020, hatte ich herausgefunden, noch einen Marktanteil von 2% und jetzt in 2024 liegen wir da bei rund 12%, also hat sich mal eben versechsfacht, also schon eine deutlich signifikante Steigerung, während beispielsweise der Marktanteil von Volkswagen am chinesischen Automarkt von 2020 auf 2024 von 15% auf 11% zurückgegangen ist, also minus 4% Marktanteil. Und BYD plus 10%, da sieht man eben, dass die Marktanteile da langsam schwinden und ja, das auch durchaus ein Problem eben ist für die Wachstumsstory bei VW, sodass man da jetzt eben die Themen sieht. Und wir hatten ja zuletzt auch eine Gewinnwarnung, sodass die Aktie da auch nochmal 3% nachgegeben hat. Ansonsten, Sascha, hat mir noch Stellantis, vielleicht für den einen oder anderen nicht bekannt, was ist eigentlich Stellantis und wo operieren die so oder welche Marken gehören dazu?
Also Stellantis ist ein relativ großes Unternehmen, was tatsächlich jetzt aus Frankreich kommt und tatsächlich jetzt ganz, ganz viele europäische Marken in der Form darstellt. Zum Beispiel Fiat ist mit dabei, Opel ist mit dabei, Peugeot, Citroën, Chrysler ist mit dabei. Also eine ganze Menge große Marken, Automobilmarken, die man jetzt halt kennt in der Form, also als riesiger Konzern. Mhm. Ja, denen geht es momentan auch nicht so ganz wirklich gut, also weil die Aktie hat tatsächlich seit Anfang des Jahres fast 50% schon verloren. Also deswegen tatsächlich keine gute Performance gewesen. Die haben natürlich auch mit all den ganzen Themen zu kämpfen, wie es auch die deutschen Automobilhersteller haben. Also gerade natürlich auch, weil man natürlich sehr stark auch als Stellantis schon gesagt hat, man wäre auch in die Elektromobilität gehen, aber noch nicht so wirklich den Worten Taten folgen lassen hat, weil die meisten Marken, die sie halt haben, doch noch sehr stark auf die Verbrenner setzen. Also ein Unternehmen, was tatsächlich nochmal zu kämpfen hat, sieht momentan nicht gut aus beim Ausblick, sieht momentan nicht gut aus bei den Gewinnen. Die Aktie hat tatsächlich in den letzten Wochen überhaupt gar nicht gut performt. Gab auch eine Gewinnwarnung, da gab es dann nochmal richtig auf den Deckel mit 13% Verlust. Also ja, läuft nicht bei denen.
Ja, also insgesamt nicht so gut die Stimmung bei den Automobilherstellern, zumindest bei den europäischen Herstellern. Ja, und da ist jetzt natürlich die nächsten Wochen die entscheidende Frage, kann man sich mit China noch irgendwie einigen, dass diese Zölle dann nicht kommen und gegebenenfalls eine Gegenreaktion abgewehrt werden kann. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden und gehen da auch in den nächsten Wochen näher drauf ein. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet und Themenwünsche könnt ihr jederzeit bei uns hinterlegen an die E-Mail-Adresse podcast@sparkasse-bremen.de und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder uns auch einfach mal ein Feedback gebt über diese E-Mail-Adresse. Vielen Dank an dieser Stelle und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.